die eng mit dem BIOS verkoppelt sind, aber trotzdem rausragen. Dann komme ich zum Bereich der Psyche und bei einer Betrachtung der Menschheitsgeschichte, der Frage, wie sich der Mensch eigentlich vom animalen Hintergrund unterscheidet, kann ich auf den Bereich des Pneuma schließen. Nur, ich kann jetzt keine mathematischen Formeln finden, die es mir gestatten, zum Beispiel biologisches, psychisches oder mentales Geschehen durch Formeln auszudrücken. Ich meine, das kann man mit disjunkten Raumzeiten in genialer Weise natürlich machen, aber nicht, ich fürchte nur, so einfach ist es nicht.
Ja. Gut, aber nun haben wir mindestens zwei ganz verschiedene Dinge, die die Welt strukturieren. Das eine ist die Geometrie und man kann sagen, oder ist es nicht so? Und das andere die Information?
Ist es doch so, Herr Vollbuchfeher. Uns erscheint unser Dasein vierfach konturiert.
Ja.
Das heißt, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben lediglich gezeigt, dass das, was die Alten damals im alten Theben philosophiert haben, einen durchaus guten realen Hintergrund hat. Nur, uns müsste jetzt der Mensch als vierfaches Wesen erscheinen. Ist er aber nicht. In Wahrheit ist es eine Einheit, die wir bloß nicht begreifen können, weil unser Hirn eben eine bestimmte Morphologie, eine bestimmte Funktionsweise hat, die dazu bestimmt war, Ja-Nein-Entscheidungen zu fällen, ob etwas für uns zu verkraften ist oder nicht.
Und wenn man
das eine und zum anderen müssen wir das eigene subjektive Ich zum Forschungsobjekt machen. Und dabei kann man eigentlich schon seelische Brechkrämpfe kriegen. Aber man muss sich jetzt überlegen, wie muss eigentlich eine logische Struktur beschaffen sein, die diese an sich nicht vorhandenen Grenzen, die nur durch unseren spezifischen Hirnbau zustande kommen, transzendiert. So muss man in etwa vorgehen. Das heißt, man muss sich überlegen, gibt es eigentlich Aussagesysteme? Man sollte ja vom Aussagekalkül ausgehen.
Ja.
Gibt es eigentlich Systeme von möglichen Aussagen, die komplementär sind, die sich also ergänzen. Ja. Das gibt es. Zum Beispiel können Sie sagen, die rein anthropomorphe Struktur der Logik ist eine Alternativlogik.
Ja.
Wir sagen ja oder nein. Das haben auch schon die Tyrannen immer gesagt, deine Rede sei ja oder nein. Das zwar als wird mit Zuchthaus bestraft. Aber gut, wir sagen ja oder nein. In Wahrheit können wir aber niemals wirklich ja sagen, wir müssen Vorbehalte machen, weil wir es nicht genau wissen. Wir können niemals wirklich nein sagen, wir können nur sagen unter bestimmten Voraussetzungen. Nun könnten Sie ja mit der hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit bezeichnen, mit der Wahrscheinlichkeit 1, nein, mit der Wahrscheinlichkeit 0 und können jetzt die unendlich fertige Wahrscheinlichkeitslogik machen, denn jeder echte Bruch zwischen 0 und 1 wäre ja eine Wahrscheinlichkeitsaussage.
Ja, ja.
Das hat von Weizsäcker mal gezeigt, man kann damit sogar eine Quantenlogik machen, indem man ein vielleicht präzisiert. Ich habe dann so einen Spaß rausgemacht bei dem Direktor Selig, der sagt, also das brauchte ich mal für irgendeine Festrede. Ich habe die gezeigt, dass die Frauen nicht unlogisch sind, sondern dass es eine weibliche Logik gibt, die Ja-Nein-Alternative der Computer impliziert. Und dass es eben lediglich deshalb Frauen unlogisch erscheinen, weil wir es gewohnt sind, in Ja-Nein-Alternativen zu denken. Wenn aber ein Vielleicht gesagt wird, da hat er so viel Freude dran. Aber hier könnte man sagen, dass diese zweiwertige anthropomorphe Logik und eine solche Wahrscheinlichkeitslogik komplementär sind. Man könnte wohl einen mathematisch formulierten Sachverhalt in einen Sachverhalt übersetzen, der durch Wahrscheinlichkeitsaussagen beschrieben wird. Und man könnte zum Beispiel auch ganz andere Dinge zur Aussage benutzen. Beispielsweise ein Organisationsniveau. Oder das Niveau einer funktionalen Organisation.
Na, oder überhaupt bloß eine Information, die ja zunächst ja noch gar nichts ist.
Die Information ist zunächst
gar nichts. Wir müssen ja erst eine Nachbarschaft für die Information schaffen.
Wenn wir Informatik betreiben, Herr von Ludwiger, denn es stillschweigend vorausgesetzt, es bezieht sich auf den Menschen.
Zum Beispiel, nicht? Ja.
Denn diese ganze Computerlogik...
Muss aber nicht sein.
Nicht? Das muss nicht sein.
Können ja Informationen,
das hat ja Rothschild gemacht, der sich damals die Haxen gebrochen hat und deswegen kam ich ja mit, mit Schossberger ins Gespräch. Professor Rothschild hat eine Lehre begründet, die Biosemiotik. Er sagt, Information ist immer, ein Informationsfluss ist immer dann vorhanden, wenn es zum Zeichenaustausch kommt.
Ja.
Ich glaube, solche Ideen kann nur ein Israeli kommen, der altorthodox eingebunden ist. Denn die Zeichen sind was Heiliges.
Naja.
Der Zeichen, wie nun die Zeichen beschaffen sind, ist völlig egal. Nur muss der Sender über die ausgesendeten Zeichen mit dem Empfänger der Zeichen in Wechselbeziehung treten, eben durch die Information, die über die Zeichen geht. Auf diese Weise kann man zum Beispiel die Wechselbeziehung der Elementarteilchen durchaus als Zeichenaustausch versteht, wenn man so will.
Naja, das heißt also, ein Zeichen ist an sich schon immer eine Information, bezogen,
bezogen auf etwas. Ja. Und so könnte man nun sagen, auch die Organisation ist ja letzten Endes ein Bündel aus solchen Zeichen.
Ja.
Die ist irgendwie eine Entität, eine Ganzheit bilden, die funktionsfähig ist. Jetzt müssen Sie aber immer sagen, bezogen auf was ist das eigentlich eine funktionale Organisation. Nicht?
Ja,
denn
ja.
Die ist ja nie für sich alleine da. Sie müssen ja immer die Organisation auf irgendetwas anderes beziehen.
Ja.
Nicht? Nämlich auf eine andere Organisation. Und zwar hängt nun die Bewertung der Organisation von dem System ab, auf das sie bezogen wird.
Ja.
So kann zum Beispiel das System A eine entelechale Bewertung Epsilon A haben, oder sagen wir Epsilon AB, bezogen, wenn ich das System A auf das System B beziehe. Wenn ich umgekehrt B auf A beziehe, dann hätte B vielleicht die Bewertung Epsilon BA.
Ja, ja.
Es ist aber nicht notwendig, Epsilon AB gleich Epsilon BA.
Ja.
Das ist nicht notwendig identisch. Nicht? Es kann sein, dass die umgekehrte Bezugnahme bezogen auf A etwas ganz anderes bedeutet. Im Fall von Mengen würde man sagen, wenn A gleich B ist, ist auch B gleich A.
Aber
hier ist aber bezogen auf Organisation ist das überhaupt nicht gesagt.
Wissen Sie, worauf ich raus will? Ich meine, ich weiß immer noch nicht, vielleicht kommen wir da noch hin. Ich will ja eigentlich wissen, ob alles Geometrie ist oder ob wir zur Geometrie noch was gänzlich Neues dazu bringen oder ob wir einfach ein falsches
hier
Bild von Geometrie haben.
Hier kommt etwas völlig Neues hinein.
Aber das ist nicht
die
so, dass eine erweiterte
Transzendierung, dass die
das mir klar.
sich manifestieren kann.
Das heißt, Information
im
ist
im R6. Ja? Oder sagen wir, der R3 ist der Manifestationsbereich von Organisationen.
Also
diese Organisation
Zeichen und Information ist schon nicht Geometrie. Das ist,
das ist schon mal nicht Geometrie.
Metageometrie.
Ist auch nicht geometrisierbar.
Ja.
Und Organisation ist auch nicht geometrisierbar.
Auch nicht aufbaubar.
Ja, sie kann Elemente haben, sie kann Elemente haben, die die Organisation aufbauen. Jede Organisation hat Elemente.
Ja.
Aber dem ist etwas, das ist nun nicht ein Haufen, ich meine, wenn Sie wollen, ist zum Beispiel mein Körper, Ihr Körper, der unserer Damen, eigentlich nichts weiter als ein Haufen materieller Elemente, also geometrischer Knoten.
Gut.
Dem überlagert ist aber etwas ganz anderes, denn die lebendige Frau ist mehr als die Summe dieses Haufens von Molekülen.
Ja, ja.
Wenn dieses Mehr nicht mehr da ist, dann haben sie nur noch eine Leiche vor sich. Und das ist ja diese unsere Mensch, wie Behrens so schön sagte, die Frage von menschheitsgeschichtlicher Bedeutung. Behrens schrieb, was ich sage, es gab mir so einen kleinen Dämpfer, er hatte mich darauf aufmerksam gemacht, wie schwerwiegend diese Frage ist und wir können ja, nur den Saum sehen. Und ich sollte da ein bisschen bescheidener sein. Und naja, ich habe ihm das ja auch gesagt, dass ich eigentlich nur einen Versuch hier mache und mehr nicht.
Gut, nun ist aber so, dass Sie ja 6, sagen wir, Wertevorräte haben zur Beschreibung irgendwelcher Ereignisse.
Quantitative Sachen.
Ja.
Und hier gibt es aber auch Ereignisstrukturen intellektueller Art.
An intellektueller Art, aber das ist ja in diesen Wertevorräten schon drin.
Das ist aber schon drin. Das ist der Übergang.
Ja.
Ich kann zwar auf diese Entitäten das Transitivitätsaxiom anwenden, wenn es sich um Mengen handelt.
Ja.
Nun kommt aber dieses Novum hinzu. Eine Struktur aus diesen Elementen ist mehr als die Summe der Einzelteile.
Ja, ja.
Nicht wahr? Das gilt ja auch für materielle Strukturen. Und dieses mehr als, das ist das, was sich dem quantitativen Zugriff entzieht.
Ja, schon, dem Quantitativen. Das ist jetzt was ganz Neues.
Und hier muss man sich jetzt überlegen, welche Aussagen man eigentlich über dieses mehr als machen kann.
Gut, das sind dann aber alles Aussagen, die immer ein Umfeld erst schaffen müssen, und zwar ein Bezugsumfeld, so eine Einbettung praktisch. Und die Einbettung, ja, an sich ist die, ist auch informativ, organisatorisch, ist... Nur vielleicht auf einer unteren Ebene kann man das Ganze vielleicht auch im Materiellen sehen.
Ja.
Nun sind doch aber diese ganzen Bestimmungsstücke, die man in diese neuen Metalogik hat, sind aber doch überführbar, wie sie es auch haben, vom Quantitativen und lassen sich anschließen und lassen sich innerhalb des R6 der, wenn man so will, Wertevorräte reiner geometrischer Größen,
das
doch
sind geometrische machen. Größen da.
Aber, aber ist nun das andere, was, dann, was man daraus bilden kann in dieser Metalogik, nun nicht mehr geometrisch?
Das würde nach meiner Auffassung den geometrischen Elementen überlagert sein.
Also doch überlagert, doch raus. Also
das ist etwas anderes, denn, aber komplementär. Also ich würde hier sagen, es ist eine Komplementarität da, obwohl ich nicht beschreiben kann, welche Art von Strukturen das sind.
Ja.
Nicht? Aber es ist ungefähr so, die, sagen wir, die Komponenten wären zum Beispiel die Bauteile einer Taschenuhr. Und die werden nun zusammengefügt zu etwas, was mehr ist als die Summe der Bauteile, nämlich bezogen auf die Funktionsfähigkeit der Uhr.
Ist, ja, aber,
oder, aber das ist nur eine relative Zweckmäßigkeit bezogen auf Sie als Benutzer.
Oder ist es jetzt nochmal...
Die ist
noch mal,
gar kein Wert an
Ich weiß.
Was anderes ist es, jedenfalls in der lebendigen Welt, ist der Apparat, der Computer, an dem Sie moin oder wann arbeiten, ist nur bezogen auf Sie. Eine sinnvolle Einrichtung, bezogen auf sich selbst, ist dann ein Haufen Bauteile.
Ja. Aber ist es vielleicht anders, sodass man vielleicht nicht mal die imaginäre Koordinate Zeit zur Geometrie rechnen kann? Gehört das denn überhaupt noch zur Geometrie? Wir sind ja bis jetzt gewohnt, einen vierdimensionalen geometrischen Raum uns
vorzustellen. Ja, da haben wir ja eine Zeit, das echte geometrische Dimension.
Ja, ist denn das, vielleicht ist das gar nicht gerechtfertigt. Vielleicht ist auch das schon, sind das schon Zeitvorgänge, nicht mehr eigentlich geometrische Gebilde.
Ja,
oder aber, also so, Sie verstehen, was ich meine.
Ja,
wissen, ist denn nun alles, also lässt sich alles reduzieren auf eine Geometrie, wo man Geometriedynamik, dann müsste es aber Bewusstsein auch sein. Oder sitzt nun noch was
nicht,
drüber?
Denn, wie gesagt, das sind Dinge, die überlagert sind. Nicht? Das ist doch so. Sehen Sie, wenn ich sagte, Zweckmäßigkeit des Automaten, der für sich selbst genommen gar nichts bedeutet, dann ist das bei den, bezogen auf das Lebendige, das Prinzip des Lebens, dann ist das bei den Lebewesen aber was grundsätzlich anderes.
Ja.
Diese Lebewesen haben zwar unter Umständen keine sekundäre, relative Zweckmäßigkeit.
Ja, ja.
Zum Beispiel ist eine Wanze für sie etwas völlig Unzweckmäßiges. Nicht? Aber bezogen auf diese Idee, die dahinter steht, hat der Wanzenkörper die optimale Primärzweckmäßigkeit. Und die ist absoluter Art, nämlich bezogen auf die Idee, die sich hier manifestiert
hat. Ja, ja.
Und so könnte ich mir auch, könnte man sagen, auch der Computer hat bezogen auf die Idee des Computerbauers die optimale Zweckmäßigkeit, wenn er nicht gerade geschlampt hat.
Ist ja, klar. Aber es geht mir da bloß darum, brauchen wir für Beschreibung sämtlicher Weltvorgänge mehr als nur Geometrie? Sie sagen ja. Genügt es aber Information
und Geometrie? Wenn wir uns auf die materielle Welt beschränken, nein.
Nee, das weiß ja. Das
aber
klar.
Wenn man hier weitergehen will, dann brauchen wir die Geometrie, die Struktur von Quantitäten als Manifestation.
Ja.
Nicht? Denn die Organismen manifestieren sich in der Materie, aber diese Materie wird in einer Form organisiert, die in der Geometrie gar nicht drin ist. Es wird eine geometrische Struktur entstehen, die von selbst nie entstehen würde, indem wir einfach Materie mischen.
Also wenn es aber jetzt ganz etwas anderes ist, dann hätten wir eine einzige, Entität neben Geometrie zunächst mal. Wie viele neue Stufen von Entitäten gäbe es dann aber, philosophisch gesehen? Ist Bewusstsein dann schon wieder etwas anderes als diese Organisation
für sich? Bestimmt. Mit Sicherheit.
Das heißt, wir haben es hier mit einem Anwachs, eigentlich mit einer Zunahme verschiedener Entitäten oder wie man sagen will, Beschreibungsmoden zu tun.
Wir haben zunächst mal noch gar nicht uns überlegt, was eigentlich die Elemente dieser Transstrukturen sind.
Ja.
Was ist das eigentlich?
Ja.
Und da habe ich den Eindruck, ich schrieb in dem ersten Band Elementarstrukturen der Materie diese Lösung A. Diese jenseits von Raum und Zeit möglichen Kondensationsstufen.
Ja.
Sprich, die sind eigentlich physikalisch nicht ausdeutbar und habe dann geschwiegen.
Ja, ja.
Und M brachte mich auf die Idee, der sagte, eigentlich, wenn die intellektuelle Weltdimension eigentlich das Inverse zur Desorganisation ist, also bewertbar zum Beispiel logarithmisch durch eine negative Entropie, oder nicht logarithmisch durch eine reziproke Wahrscheinlichkeit, dann wären das ja Bewertungen, und zwar quantitative Bewertungen von Informationen oder von eben quantitative Bewertungen von Organisationen, die ich nämlich jetzt durch ein Wahrscheinlichkeitsmaß bewerte.
Ja.
Und da sagte Emde, hier haben wir das Bindeglied. Diese physikalisch nicht interpretierbaren Strukturen, die kann ich durch Elektromagnetismus, durch Partikel erklären. Da sagte Emde, das wären eigentlich sozusagen intellektuelle Entitäten von möglichen Potenzen von Organisationen. Und da meinte er, nun gut, die sind quantitativer Art noch. Aber hier besteht die Transzendierungsmöglichkeit und ich meine dann auch, dass man hier zeigen kann, dass man dass zumindest ein mathematisches Axiom, nämlich das Transitivitätsaxiom, nicht erfüllt ist, bezogen auf die Stückzahlen, bezogen auf den informatorischen Inhalt. Und nun könnte es sein, dass diese A-Terme das eigentliche Material sind, also sozusagen die Bausteinchen einer Uhr, aber das, was da nun eigentlich organisiert wird und natürlich die Materie im Manifestationsraum natürlich nachzieht, so dass etwas erscheint, was maximale Entropie hat und minimale Entropie und sich dem zweiten thermodynamischen Hauptsatz für die Existenzdauer entzieht. Das ist etwas völlig anderes.
Ja, die Schwierigkeit ist nur, sie wird ja aus den Wertevorräten zunächst einer geometrischen Wertevorräten gebildet, ist aber nachher doch was anderes. rutscht da raus? Oder muss man einfach den Begriff der Geometrie etwas weiter ausdehnen? Verstehen Sie, ich möchte bloß wissen, ist das Ganze aus einem Guss sozusagen? Oder gibt es da so verschiedene Stufen, die rausfallen?
Aber wenn wir diese Begriffe wie Geometrie...
Ja, die sind natürlich alle sehr einfach.
Nachher nicht Qualität, dann sind das eigentlich Dinge, die einfach auf den Bau unseres Hirns und unseres Erfassungsvermögens zurückgehen.
Also kann man auch ebenso sagen, dass
ist ein völliges
Abstrakt. Ja, die ist auch nicht mal Geometrie sozusagen. Mhm. Das ist also auch dann viel zu das anthropomorph, ist, sich schon vorstellen.
So, wir haben schon gesehen, im rein quantitativen Bereich entzieht sich nachher in der Mikrophysik das alles der Anschauung.
Ja.
Es ist ein Abstraktum. Hm. Auch der Makrokosmos ist jetzt beschreibbar durch anschauliche Weltmodelle. Die Wahrheit wird ein Abstraktum. Und so ist es wohl auch mit den Weltstrukturen insgesamt. Mhm. Es sind Abstraktionen in Wahrheit.
Ja.
Und nur geben wir diesen Abstraktionen Namen setzen sie mit irgendwelchen Dingen in Analogien, nicht wahr, dass uns das besser eingeht oder sofern man es hier überhaupt verstehen kann. Mhm. Und so könnte ich mir vorstellen, dass durchaus diese intellektualen Entitäten, wie Ente sie nennt, dass sie durchaus imstande sind, und lassen sich durch integrierende Faktoren, die man ja kaum noch weiter beschreiben kann, organisieren zu höheren Komplexitäten. Und die ziehen dann natürlich die Materie nach.
Ja.
Dass auf diese Weise vielleicht der DNS-Code eingeschrieben wird. Man müsste sich mal überlegen, was das Prinzip der Asymmetrie hier bedeutet. Denn eins fällt, ist mir jedenfalls sehr drastisch aufgefallen. Dass diese vier Nukleotide total asymmetrische Moleküle sind.
Aha,
da finden Sie aber auch nicht die Spur einer Symmetrie.
Aha,
weshalb ist das eigentlich so? Nicht? Dann fand ich auch...
Nochmal zurückzukommen, was mir nämlich nicht einleuchtete, das ist... Kann man sagen, so wie Einstein mal diese einfache Behauptung sagte, Materie ist Raumkrümmung, kann man so auf banale Weise sagen, Bewusstsein ist auch irgendwas Geometrisches.
Bestimmt.
Und das
nicht.
Ich
glaube es
dann. Dann muss
nicht.
Man aber umkehren und muss sagen, weil ich aber angefangen habe mit geometrischen Wertevorräten, ist aber. Produkte gibt, die aus diesen Dingen hervorgehen, ist meine Vorstellung von dem, was Geometrie ist, nicht richtig.
Das ist jetzt zu einfach. Frage. Denn eigentlich kann etwas wie ein bewusster Mensch nicht einfach aus Materie entstehen.
Nee.
Nicht? Und ich meine, das, was wir Bewusstsein nennen, ich meine, eigentlich ist der menschliche Organismus, als bloßer Körper gesehen, besteht aus einer Unzahl von Einzelprozessen, die eigentlich einen Merismus bilden. Das heißt, es ist eine ungeheure Vielfalt von Einzelprozessen, die irgendwie zusammen funktionieren. Wäre das Ganze jetzt nicht integriert und wäre der Lebensprozess einfach nur ein komplizierter Merismus, dann würde sofort das Entropieprinzip wirken. Alles würde dekomponieren und niemals würde das Ganze zerstören. Es könnte gar nicht erst entstehen.
Ja.
Hier muss etwas völlig anderes mitspielen, was ich gerne mit dem Begriff Bewusstsein identifizieren möchte. Nämlich, es muss einen Holomorphismus geben. Das heißt, einen integrierenden, holistischen Faktor völlig unbekannter Art.
Ja.
Diesen Merismus integriert zu einer stabilen, funktionsfähigen Ganzheit. Und jede Art von Dissonanz sofort ausgleicht. Und zwar über längere Zeit. Nur dann kann das Ganze sich auf diesem hohen, komplexen Niveau halten, mit geringer Entropie. Denn das ist eigentlich sonst überhaupt nicht verständlich. Und ich könnte mir denken, da denke ich ja gerade an die Arbeiten aus der Hirnchirurgie,
ja,
dass dieser Holomorphismus genau die Entität ist, die wir als Bewusstsein bezeichnen, die dann auch nicht zwar den dieser Komposition aus Materie, die wir Organismus nennen, zur Manifestation verwendet, aber davon gar nicht abzuhängen war.
Ja, ja.
Das kann eine Weltstruktur sein, die sich da und dort manifestieren kann, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, sich aber keineswegs immer manifestieren muss. Ja.
Also Weltstruktur, sagen Sie auch. Vielleicht ist es besser, man sagt überhaupt, man redet überhaupt von Strukturen und nicht von Geometrie.
Mache ich übrigens auch immer.
Ja.
Deswegen sagte ich Ihnen damals, warum haben Sie mir bloß diese schreckliche Geometrodynamik ans Bein gehängt?
Ja, ja.
Sie wollten das aber den Amerikanern schmackhafter machen, weil die sonst wieder aus sprachlichen Gründen nicht mitgehen.
Naja, eingeführte Begriffe, nicht daher kommt es immer.
Sie werden auch hören, ich spreche immer von Struktur.
Ja, richtig, ja. Ja.
Und da gibt es eine metrische Struktur.
Ist das also Absicht schon?
Das ist
ja
Absicht.
Aha, ja.
Das ist beabsichtigt.
Ja.
Weil im Strukturbegriff immer das Beziehen auf andere Strukturen, die Funktion rauskommt.
Ja. Ja, ja. Ja, ich meine, andererseits weiß man ja sowieso noch nicht, was denn eigentlich Raum und was denn Geometrie letzten Endes wirklich ist.
Ja, letztendlich zunächst ja mal nicht. Kategorien der menschlichen Anschauung.
Ja, ja.
Es sind Erfahrungssachverhalte,
ja,
die auf unsere Sinneseindrücke zurückgehen.
Aber im philosophischen Sinne ist das ja nicht geklärt.
Nee, aber diese Sinneseindrücke sind auch wieder nicht so ganz klar.
Ja.
Denn die dritte Dimension ist zum Beispiel eine reine empirische Angelegenheit.
Ja.
Die können Sie ja gar nicht sehen. In Wahrheit nehmen Sie ja ein zweidimensionales Bild auf. Das heißt, das, was auf Ihre Netzhaut kommt, ist die sogenannte singuläre Abbildung. Einfach singuläre Abbildung.
Ja, ja, ja.
Nämlich die Transformationsmatrix ist nicht regulär. Das heißt, Sie
eine
können
Zeile
so transformieren,
fehlt,
dass eine Zeile zu Null-Elementen
wird.
Das heißt, Sie haben in ein zweidimensionales Gebilde abgebildet, nämlich auf die Retina und das auch noch auf dem Kopf.
Ja, ja.
Ja, und nur durch dieses Hin- und Herspielen der Nervenschaltung wird das wieder umgedreht und eigentlich nehmen sie lauter Fehler auf.
Ja, ja.
Aber durch diese besonders raffinierte Art der Retina und des Optikus werden alle diese Fehler so auskorrigiert, dass man nachher ein sauberes Bild ins Bewusstsein bringt.
Ja, ja.
Aber was da nun passiert, wenn diese Nervenschwingungen, diese Ionisationsschwingungen der milliardenfachen Fibrillen des Optikus ins Hirn geraten und ihnen wird die, und hier hört die quantitative Kette auf, und ihnen wird aber das Erlebnis eines optischen Eindrucks bewusst als Qualität, das ist völlig ungeklärt.
Ja, 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 ja.
Aber genau dieses Umschlagen der rezeptiv aufgenommenen Quantität physikalischer Art, der Physis, in die Erlebnisqualität des psychischen Bereiches oder das Umsetzen einer psychischen Dynamik in ein materielles Geschehen. Genau das ist es, was nach meiner Auffassung hinter sämtlichen paranormalen Prozessen steht.
Ja, ja.
Ich bezeichne ja deswegen die Psychosomatik als paranormal im uneigentlichen Sinne.
Ja, ja.
Tja, ich meine, denken Sie darüber nach, aber immer mit dem Vorbehalt. Es ist ein möglicher Versuch einer Beschreibung des für uns Menschen an sich Unbeschreibbaren.
Ja, ja.
Ob es so ist?
Ja, ja.
Glauben Sie nicht daran?
Na, bloß,
überlegen Sie sich nur, was kann man auf dieser Basis noch ein bisschen weiterkommen oder nicht?
Es ist nur so, dass Sie von kleinsten Dingen ausgehen, von elementaren Dingen. Und es geht auch mit dieser Metamathematik, dass, oder Metalogik, dass man sämtliche Phänomene der Wirklichkeit beschreiben kann.
Ja, jetzt ob das beschreiben kann, weiß ich nicht. Ja, ich würde nur sagen, es ist ein Versuch,
ja, gut,
diese ganzen Belange des menschlichen Daseins etwas transparenter zu machen. Gut. Das geht im Versuch, so einheitliche Prinzipien
gut,
zu erkennen.
Gut, sagen wir mal, wenn wir, unterstellen wir mal, man könnte damit alles beschreiben, unterstellen wir das, dann ist eben, bleibt eben immer die Frage, gibt es nun ein einziges Ganzes? Sie fangen ja an von den kleinsten Dingen, sagen wir mal, von den Metronen und die dann sich hochschaukeln und die Strukturflüsse, alles
das
wird komplexer
wird es
und so weiter.
Sein.
Und
ja,
von es muss also ein einziges Ganzes.
Kommt auf den Gesichtspunkt an, wie es Ihnen erscheint.
Ja, ja.
Diese Ganzheit mag Ihnen in Ihrem Eigenteil wie Materie.